Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist Anpfiff 15:30 mit einer neuen Folge zum Wochenstart, die Woche nach dem Topspiel. Und ich freue mich, dass Sören und Fabi wieder mit dabei sind. Der Urlauber ist zurück, fest wieder auf deutschem Boden. Und hat uns, glaube ich, auch noch was zu erzählen, zu berichten aus dem Urlaub, Fabi. Grüß dich.
Hallo, erstmal wunderschönen guten Tag aus Meerbusch. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, was ich erzählen soll aus dem Urlaub. Ich habe aber trotzdem relativ viel von der Bundesliga mitbekommen. Und alles, was ich nicht sehen konnte am Samstag, versucht mit Highlights und Zusammenschnitten nachzuholen. Ich bin sozusagen bereit.
Und du bist auch bereit, so.
Absolut bereit. Ich habe das ein bisschen, den Terminplan ein bisschen angepasst. Am Freitag ist ja dann auch EAFC 25 rausgekommen. Also ich war ordentlich beschäftigt, aber die Bundesliga habe ich natürlich geguckt.
Ah, okay. Passend zur schlechten Jahreszeit dann wieder die Videospielkonsole angeschmissen.
Korrekt.
Ja, und bei dir, Fabi, hatte ich eigentlich darauf angespielt mit den Flugproblemen. Das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte.
Ach so, ja. Ich hatte viel Verspätung, sehr viel. Es war sehr nervig am Ende des Tages, trotz alledem sage ich immer wieder, Hauptsache sicher ankommen, das haben wir geschafft und sagen wir mal, zwei Drittel des Topspiels konnte ich dann doch noch live mitverfolgen.
Also ging es dann vom Flughafen relativ zügig nach Hause?
Das ging sehr zügig und ja, ein Stück weit SkyGo dankbar, dass ich von überall, wo ich mich am Flughafen bis auf dem Weg nach Hause aufhalten durfte, sozusagen das Topspiel gucken konnte. Die letzten 10 Minuten sogar mit meiner kleinen 4,5-jährigen Tochter, die das Ganze dann nochmal ein bisschen ja erträglicher gemacht hat mit vielen, vielen Fragen rund um Fußball und für wen wir sind. Am Ende des Tages werden wir aber wahrscheinlich gleich auf die Details eingehen.
Genau, das werden wir machen. Und ich würde sagen, Sören, den Spieltag starten wir mit dir heute mal. Kein Samstag, kein Sonntagsspiel. Der VfL Bochum eröffnete den Spieltag am Freitagabend im Signal Iduna Park.
Richtig, und das fand ich persönlich mit ersten 20 guten Minuten. Also da hat sich das Zuschauen für VfL-Fans definitiv gelohnt. Man war voll da, man hat das Spiel angenommen, das Derby angenommen. Ist dann 2-0 in Führung gegangen. Da hat der BVB gerade defensiv wieder einiges zugelassen. Klar, vom Spielverlauf her dann sicherlich auch glücklich für den VfL. Dann hatte man noch eine Riesenchance durch Boadu. Dann steht es 3-0, dann wäre das Umfeld noch, oder dann wäre der BVB sicherlich auch ein bisschen eingebrochen. Aber danach, nach dieser Chance zum 3-0, war der BVB auch noch in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, hat sich dann mit dem 2-1 auch belohnt für den Aufwand, den sie betrieben haben. Und die zweite Halbzeit, so ehrlich muss man sein, auch als VfL-Fan, war es Einbahnstraßenfußball, diese Wucht, die der BVB dann auch im Heimspiel mit den Fans im Rücken entfacht hat. Da hatte der VfL kaum eine Gegenwehr und dann hat man auch im Endeffekt verdient 4-2 verloren. Ich glaube, das spiegelt den Saisonstart auch ein bisschen wider. Man hat gute Phasen im Spiel oder generell in der Saison bisher gehabt, aber man kann sich 90 Minuten auf den Platz bringen. Und jetzt beginnt natürlich die Phase, wo du liefern musst. Du hast jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg, dann fährst du nach Hoffenheim. Zwei Spiele, die auch darüber entscheiden, glaube ich, so ein bisschen, wie die Stimmung jetzt sich drehen wird. Aber es ist natürlich, wenn man auf die Punkte schaut, mit einem Punkt viel zu wenig. Es waren 20 guten Minuten in Dortmund, aber es hat dann eben halt nicht gereicht. Das muss man sagen, die Qualität ist noch nicht da, um eben auch so ein Spiel mal zu gewinnen.
Ja, ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, also wenn es nur nach der Halbzeit abgerechnet worden wäre, hätte der VfL schon 11 Punkte auf dem Konto. Also damit wären sie, glaube ich, mehr als zufrieden derzeit. Ne? Aber du hast die Chancen angesprochen, die sie haben liegen lassen. Ich war ja beim Eishockey, hatte dir den DAZN Zugang ja freundlicherweise zukommen lassen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, wo ich dann gehört hatte, der VfL führt schon 2-0. Ich hatte echt gedacht, der BVB kriegt es nicht mehr gebogen. Nach 3-0 hätte ich das schon gerne mal gesehen, aber hinten raus hast du ja schon gesagt, hat der BVB dann schon doch nochmal aufs Gaspedal gedrückt in der zweiten Halbzeit, hat sich dann rehabilitiert für die desolate Niederlage in der Vorwoche in Stuttgart. Aber Fabi, war trotzdem längst noch nicht alles Gold, was geglänzt hat bei dem 4-2-Sieg.
Nee, ich wollte gerade sagen, also zum einen glaube ich, dass du als Borussia Dortmund den Anspruch haben musst, den VfL Bochum zu Hause zu besiegen. Ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und am Ende von Mentalität oder den Glauben, den die Mannschaft gezeigt hat, das Spiel noch zu drehen. Ich glaube, das ist ehrlicherweise ein bisschen Quatsch. Ich gebe euch auch vollkommen recht, die Chance von Boadu zum 3:0, was ich mich frage, wie man den Ball am Tor vorbeischieben kann, weil er sogar sowohl links als auch rechts am Torhüter vorbei hätte spielen können. Chippen wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, dann wäre es 3:0 gestanden. Und so kannst du dich als Top-Mannschaft einfach nicht präsentieren und schon gleich zweimal nicht nach dem Ergebnis in der Vorwoche beziehungsweise der Leistung. Am Ende, glaube ich, hat dann auch noch das ein oder andere in die Dortmunder Karten gespielt. Der Ausgleich, Elfmeter, ja, vielleicht ein bisschen cleverer anstellen. Vielleicht hat er aber auch seinen alten Kumpels aus Dortmund einfach einen Gefallen getan, Felix Paslak. Ich weiß es nicht, aber das war kein gutes Spiel der Dortmunder. Also in Summe für einen neutralen Zuschauer muss ich sagen, wirklich ein schönes Spiel zum Gucken. Hat richtig Spaß gemacht. Die Bochumer haben sich aber, wie gesagt, dann am Ende des Tages auch ja, ein Stück weit, oder ich bin dann eher beim Sören, ja genau, so muss man es ausdrücken, da reicht einfach die Qualität dann auch nicht aus und dann wurde der Druck einfach immer größer und größer und du kannst dagegen dann letztendlich auch, glaube ich, nichts mehr machen. Zu den Dortmundern an sich, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, so langsam aber sicher jetzt nach dem sechsten Spieltag bestätigt sich auch ein bisschen so das, was man vor der Saison vielleicht prognostiziert hat, zumindest in unserem Podcast, dass es eine Mannschaft ist, die es vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Saison wirklich schwer haben könnte. Weil ich finde auch den Kader nicht wirklich ausgeglichen genug. Klar, es sind ein paar Spieler, die dann ins Spiel kommen, aber ich glaube, es gibt zwei, drei Mannschaften, die Bayern, Leverkusener, Leipzig, die einfach auch von der Bank nochmal eine andere Qualität nachlegen können. Und wenn es bei den Dortmundern, wie gesagt, wie in den letzten Wochen so weiterläuft, dann glaube ich, wird es schwer, obendran zu bleiben.
Hatte ja personell auch schon ein bisschen durchgewechselt. Nuri Sahin, Süle war auf der Bank, Sabitzer angeblich wohl verletzt, war gar nicht im Kader. Da bin ich in den nächsten Wochen allgemein auch mal ziemlich gespannt, inwieweit es da innerhalb der Mannschaft ruhig bleibt oder halt nicht ruhig bleibt, wenn da die ersten unzufriedenen Spieler sich dann mal melden. Emre Can hat jetzt bei dem Spiel wieder gespielt, Maxi Bayer auch wieder nix. Also da bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Gut, sollen du noch ein Wort zum VfL? Peter Zeidler sitzt noch fest im Sattel.
Ja, ich glaube, die Trainerdiskussion wäre auch noch zu früh. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von ihm. Also auch die Art und Weise ist sehr kommunikationsstark, setzt sich auch in jedes Interview, das irgendwie angefragt wird. Ich glaube, auch die Idee, wirklich mutiger Fußball zu spielen, ist in Ordnung. Aber ja, der Umbruch war da und man muss auch einfach sehen, dass die Qualität jetzt noch nicht da ist. Und es fehlt eben dann auch, um Punkte zu holen. Das ist die Wahrheit. Aber die nächsten 2 Wochen, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Hoffenheim oder Wolfsburg und dann Hoffenheim. Ja, das wird darüber entscheiden, wie die Stimmung ist. Aber noch bin ich positiv und ich glaube auch, dass die Mannschaft gut genug ist, um in der Bundesliga zu bleiben. Aber ja, es braucht eine Zeit, aber die hast du eigentlich natürlich nicht in der Bundesliga.
Das stimmt. Gut, kommen wir zu einem der Konkurrenten der Dortmunder um die oberen Plätze. Nach zuletzt 2-0 Nummern meldet sich RB Leipzig mit einem ja doch schon ziemlich eindrucksvollen 4:0 gegen den FCA zurück. Die Spielfreude war zurück und vor allem wurden auch wieder die Torschancen rausgespielt und auch in diesem Spiel dann auch mal genutzt. Am Ende, wie gesagt, 4:0. Hätte sogar noch höher ausfallen können. Prinzip, Ketchup-Flaschen-Prinzip. Wenn dann sofort alles auf einmal. Ja, früher Doppelpack durch Šeško, dann 3:0 kurz nach der Halbzeit. Ja, und dann haben die Leipziger halt Ball und Gegner laufen lassen. Und ja, der FCA ist mit 4:0 kann man in Leipzig auch mal verlieren, kann man glaube ich sagen.
Ja, zumal es auch hätte höher ausfallen können. Du hast das richtig gesagt. Ich glaube, das war von Anfang an eine ganz, ganz souveräne Leistung von Leipzig. Die haben die Chancen genutzt. Du hast Šeško angesprochen, der, glaube ich, top im Spiel war. Und ja, der Sieg war wichtig, glaube ich, auch, um das Ganze ein bisschen zu beruhigen. Du stehst jetzt auf ja, Platz 3. Alles in Ordnung. Die 2-0-Nummern kann man jetzt ein bisschen ausklammern. Alles in einem sehr überzeugender Sieg.
Denke auch. Und RB damit weiterhin seit jetzt nun 16 Spielen ungeschlagen saisonübergreifend, was jetzt, glaube ich, auch nicht so eine schlechte Serie ist, Fabi.
Absoluter Wahnsinn. Nein, Spaß. tatsächlich. Ich finde einfach, der FC Augsburg wird seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Und das merkt man bei Woche für Woche im Moment, zumindest sehe ich so. Du hast ein Spiel, klar, gegen Leipzig auswärts, da war oder muss man dich zwingend mit Punkten rechnen, finde aber die Art und Weise. Und da glaube ich schon bei den Augsburgern, dass man nach dem 2-0 so ein gewisses, oder ich zumindest eine gewisse Körpersprache auch vermisst habe. Ich finde es tatsächlich auch immer bezeichnend, wenn eine Mannschaft wie jetzt die Augsburger in Leipzig 4-0 untergeht, zumindest über den ja, Zweikampf. Und selbst da hat Leipzig einfach den spritzigeren Eindruck gemacht, waren auch ein bisschen präsenter und deswegen war es auch ein ja, gerechtes Ergebnis. Hätte durchaus, so wie du auch sagst, ein bisschen höher ausfallen können, müssen. Und die Augsburger haben den Samstag einfach überhaupt keinen Auftrag hatten. Und bin gespannt, wie es bei den Augsburgern weitergeht. Im Moment hast du in der Tabelle noch nicht wirklich den Stress, weil es, wie gesagt, ein paar Mannschaften gibt, die noch weniger Punkte auf dem Konto haben. Ich würde mal behaupten, dass wenn es jetzt eine Saison wäre, wo du vielleicht nicht jetzt die zwei, drei Teams hättest, wie aktuell Holstein Kiel, Pauli, die Bochumer, die da auch noch mit reinkommen, ne, dann könnte es eine schwierige Saison werden für die Augsburger.
Wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, stehen sie wieder da, wo sie am Ende der Saison wahrscheinlich dann zur Not gern stehen würden, überm Strich. Und das wird ja auch wieder reichen. Aber du hast die Ansprüche angesprochen. Also wenn ich jetzt nach 5 Spieltagen schon wieder 14 Gegentore habe, ne, also zweite Mal 4 Gegentore jetzt schon bekommen, 3 in Mainz, zu Hause gegen Mainz kassiert, puh, da kannst du nicht viele Punkte holen bei so vielen Gegentoren, ne? Also ich glaube, da muss Jens Torup auf jeden Fall mal wieder die Defensive ein bisschen an der Defensive feilen. Gut, wie wollen wir weitermachen, Jungs? Machen wir mit den Mainzern weiter, Fabi.
Können wir gerne machen. Was sagen wir zu dem Spiel? Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt eher mit den Mainzern anfange oder mit Heidenheim, weil ich total überrascht war von dem Auftritt der Mainzer, weil nach vorne wirklich die zündende Idee fehlte. Ich finde einfach viel zu wenig für ein Heimspiel dann gemacht. Zumindest auch in der Anfangsphase die Reaktion auf den Rückstand fand ich jetzt auch nicht wirklich so, dass man das Gefühl hatte, okay, die wollen unbedingt. Dann schwächst du dich selbst tatsächlich mit einer gelb-roten Karte, die war hart.
Ich wollte gerade sagen,
ja. Oh. Also, um ganz ehrlich zu sein, Fingerspitzengefühl, Schiedsrichter wäre hier definitiv angebracht gewesen, weil so natürlich dann auch ein Stück weit das Spiel für die Mainzer dann auch gelaufen war. Also es war eh kein guter Samstag, dann relativ früh in Unterzahl und dann war eigentlich schon klar, dass da nicht mehr wirklich viel kommen wird. Auf der anderen Seite muss man auch ja, wieder sagen, letzte Woche die Heidenheimer mal richtig abgewatscht und dann holt man einfach mal so einen kaltschnäuzigen, dreckigen Dreier auswärts bei Mainz und die Welt ist wieder in Ordnung, tatsächlich muss man sagen, oder?
Ja, selbst mit dem 1-0-Führung, beziehungsweise dann nur der 1-0-Führung, hat man nie den Eindruck wirklich gehabt, dass die Heidenheimer ins Schwimmen gekommen in Defensive. Ne? Also die Mainz hast du angesprochen, offensiv ein Totalausfall an dem Spieltag. Ja, und die Heidenheimer hinten raus, alles ganz souverän rausgespielt, machen dann 86er 2-0. Ja gut, zwischenzeitlich 80er, die rote Karte für Dorsch fand ich persönlich auch sehr hart, wenn man sich da so die Wiederholung mal anguckt, hätte man, glaube ich, auch mit Gelb bei Gelb belassen können. Ja, aber man hat, glaube ich, auch schon bei den Mainzern gemerkt, ist zwar immer ärgerlich, wenn man von einem Spieler abhängig ist, aber ich glaube, kein Team ist so mega abhängig von einem Spieler wie die Mainzer hier mit Nadim Amiri. So.
Ja, das war, glaube ich, auch vor der Saison so dein Schlüsselspieler bei Mainz. Da gehe ich auch voll mit, das hat man jetzt im Spiel gesehen. Ja, sie hatten nur die Viertel oder die ab der 75. glaube ich, die so ein bisschen die Drangphase, wo sie dann ja direkt das 2-0 kassiert haben, aber sonst war das sehr, sehr wenig. Und für einen Heimauftritt zu Hause dann eben gegen Heidenheim solltest du schon den Anspruch irgendwie haben, auch auf Sieg zu gehen. Und das war ein gebrauchter Tag für Mainz.
Ja. Ja, die Mainzer hat schon 3 Heimspiele gehabt, 1 Punkt geholt. Auch eigentlich deutlich zu wenig. Ne? Also müssen wir mal abwarten, wie es bei den Mainz in den nächsten Wochen dann weitergeht. Und die Heidenheimer, ja, haben sich rehabilitiert nach den letzten beiden Niederlagen. Können sie, glaube ich, ganz gut mitleben. Ja, kommen wir zu einem Spiel. Ja, da können wir, glaube ich, auch nicht so viel drüber sprechen. Da können wir, glaube ich, gerade die zweite Halbzeit fast komplett vergessen. Am Ende, ja, etwas Erleichterung im Borussia-Park, Sören. Dank von Schara. Nachspielzeit, ja. 96. Minute. Der erlösende 1-0-Siegtreffer war ganz, ganz wichtig für das Umfeld in Gladbach.
Ja, absolut. Ich glaube, da war schon ein bisschen Unruhe zu spüren, auch für Seoane, der ja dann auch, ich habe es irgendwo gelesen vor dem Spiel, der ja dann auch ein paar Endspiele auf dem Zettel hatte und eins davon hat er jetzt eben gewonnen. Erste Halbzeit fand ich, war es wirklich ein guter Auftritt der Gladbacher. Da hatten sie auch viele Chancen. Zweite Halbzeit war von beiden Seiten eher ein Totalausfall und dann eben mit dem Lucky Punch für Gladbach. Wenn man so nimmt, gerade auch aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Ich fand, Union hat ja gar nichts zum Spiel beigetragen, außer einen guten Torwart. Und dann kannst du auch nichts holen von Gladbach. Wie gesagt, wichtiger Sieg, Umfeld beruhigt. Erste Halbzeit gut, aber mehr auch nicht.
Ja. Erster Sieg gegen die Unioner, jetzt im 9. Spiel, zuvor Niederlagen und Unentschieden maximal. Ja, und der erste Heimsieg in dieser Saison für die Gladbacher. Jetzt bei 6 Punkten, nach dem Auswärtssieg in Bochum noch. Fabi, deine Gladbacher.
Grausames Fußballspiel. tatsächlich das mit Abstand schlechteste an diesem Spieltag. Eigentlich schade, wenn man die restlichen Spiele mit in Betracht zieht. Eigentlich tatsächlich fand ich Bundesliga famos dieses Wochenende. Viele unterhaltsame Spiele und das war, wie gesagt, Schlafwagenfußball von beiden Seiten. Kaum Höhepunkte, viele Unterbrechungen, kein Spielfluss. Und am Ende ja sozusagen der Lucky Punch der Gladbacher. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es war der erste Heimsieg seit Februar, glaube ich. Das ist auch ein bisschen bezeichnend. Trotzdem am Ende des Tages, Fußball ist ein Ergebnissport. Tiefes Durchatmen in Gladbach, den Unioner tut es jetzt auch nicht so weh. Bin mal gespannt, nächste Woche könnte ein interessantes Spiel werden. Am Freitagabend spielt, glaube ich, Gladbach in Augsburg. Oh. Für beide Mannschaften ganz, ganz wichtig, aber das ist fußballerisch einfach auch nicht gut von beiden Mannschaften. Also wirklich ein enttäuschendes Fußballspiel.
Gut, dann machen wir da ganz schnell den Haken hinter und dann kommen wir, glaube ich, zur größten Überraschung des Spieltages. Der FC St. Pauli feiert am Samstagnachmittag mit einem, ja, nicht unverdienten und vor allem überraschenden 13-0-Auswärtssieg beim SC Freiburg, den ersten Bundesliga-Dreier nach sage und schreibe 13 Jahren. Ja, und den Grundstein für den Auswärtssieg legte mal wieder, wie schon in der Vorwoche beim 0-0 gegen Leipzig, eine ziemlich starke Defensivleistung und an dem Tag ein überragend aufspielender Elias Saad. Der Deutsch-Tunesier steuerte 2 Tore, 1 Assist bei. Und ja, für den SC Freiburg war es von vorne bis hinten, egal in welcher Aktion, ein komplett gebrauchter Tag, glaube ich, kann man festhalten. Dann können wir ja gleich noch genauer drauf eingehen. Aber ja, verdienter Auswärtssieg der Hamburger.
Ja, sehr verdient. Ich glaube, wenn du ja als No-Name-Team in Anführungsstrichen gegen mittlerweile sehr, sehr gutes Bundesliga-Team gewinnen willst, dann geht es nur so. Ich glaube, du brauchst unglaublich viel Bereitschaft, Zweikämpfe zu führen, defensiv solide zu stehen. Und was einfach dazu gehört auch, das ist, glaube ich, Saison für Saison so, du brauchst das nötige Spielglück. Und ich glaube, das hatten sie auch auf der Seite mit dem verschossenen Elfmeter von Grifo oder auch den 2 zurückgenommenen Toren. Also so musst du ja in die Spiele gehen, so gewinnst du dann eben auch in Freiburg. Nicht unverdient, du hast es gesagt. Und für Freiburg war es dann wirklich zu wenig, ich glaube. Vielleicht hatten sie jetzt auch den Gedanken, dass sie eben wirklich auch was zu gewinnen hatten, einen Punkt gleich mit Bayern zu werden. Aber klar, für einen Heimauftritt gegen St. Pauli war es zu wenig. Und von daher absolut verdient, dass die 3 Punkte dann in den Norden gehen.
Was sagt der Fabi?
Ja, ich bin da immer noch überrascht gewesen, weil tatsächlich die Freiburger... Ich glaube, Freiburg hatte das Problem, dass sie mit ihrem Ballbesitz nichts wussten anzufangen. Das war ganz schlimm. Null Kreativität, also wirklich viele Spielanteile auf der Freiburger Seite. und am Ende des Tages tatsächlich der Underdog alles richtig gemacht, in den richtigen Momenten tatsächlich die maximale Effizienz, glaube ich, aufgewiesen am Samstag. Und ja, ein bisschen Geschichte geschrieben, glaube ich, der erste Bundesliga-Sieg seit 13 Jahren
13,
oder
ja.
ja, seit 13 Jahren. Und am Ende, glaube ich, lag es weniger an der starken Leistung der Paulianer, sondern eher an der unfassbar schwachen Leistung der Freiburger. Und das hat fast so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wären sie auch am Ende oder zum Ende raus der Partie ein bisschen platt. Ich würde auch tatsächlich das Innenverteidiger-Duo Lienhardt-Ginter gefällt mir oder hat mir am Samstag auch überhaupt nicht gefallen in der Art und Weise, wie man zusammengespielt hat. Viele Unstimmigkeiten. Dadurch sind Räume entstanden für St. Pauli. Und ja, trotzdem, ich glaube, in Freiburg, wie sagt man da immer, spielt die Musik am leisesten. Stehst immer noch mit 9 Punkten auf Platz 7 der Tabelle. Und das Leben geht weiter. Und für St. Pauli, ja, könnte es vielleicht so ein Stück weit das Ereignis des Ankommens in der Bundesliga sein.
Ja, jetzt schon 4 Punkte. Ne, so, das sind schon 4 Punkte mehr
Tja.
als Kiel und Bochum.
Drei.
Drei, Entschuldigung, drei, stimmt.
Aber ja, sie sind auf jeden Fall angekommen.
Sind angekommen, genau. Gut, und dann kommen wir zu einem Spiel, da weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Der VfB lässt sich durch eine Fehlentscheidung bzw. durch einen Platzverweis am Ende nicht unterkriegen und kann sich bei Dennis Undav bedanken, der noch in der Nachspielzeit das 2-2 in Wolfsburg rettet.
Ja, vielleicht aus Wolfsburger Sicht würde ich sagen, und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass einfach noch so der Killerinstinkt fehlt, so einen Spiel dann auch mal zu gewinnen, wenn man auf die Tabelle schaut. Sie können auch durchaus dastehen, wo im Moment Heidenheim und Freiburg stehen, mit ein bisschen mehr, ja, Glück oder auch, ja, einfach mehr Qualität, Spiele über die Zeit zu bringen. Ja, und beim VfB muss man sagen, okay, sie haben die Mentalität gezeigt, sie haben dann eben noch das 2-2 gemacht in der Nachspielzeit. Aber für Wolfsburg und wenn man es aus Wolfsburger Sicht sieht, definitiv zu wenig.
VfL geht ja durch einen schönen Konter, durch Jonas Wind, der mal wieder in der Startformation war, in Führung. Milot durch einen Elfmeter im Nachschuss, der Ausgleich. Und dann kommen wir, glaube ich, auch, Fabi, zu einer ganz strittigen Szene. Gelb-rote Karte für Carazor. Absolute Fehlentscheidung vom Schiri. Und das finde ich ja auch mega, wusste ich auch gar nicht, dass man bei einer gelb-roten Karte, dass der VAR da nicht eingreifen kann. Also ist für mich ein absolutes Unding. Wegen jeder Scheiße wird teilweise eingegriffen und da wird dann nicht eingegriffen. Also, boah, ich denke auch, dass das jetzt vielleicht noch im Laufe der Saison irgendwie vielleicht sogar nochmal abgeändert wird, oder?
Das weiß ich nicht, ob es abgeändert wird. Was mich eigentlich am meisten tatsächlich im Nachgang ärgert, war Maxi Arnold selbst, der dann auch nach dem Spiel noch behauptet, dass er getroffen wurde und einen Stich gespürt hat, sich da auf dem Boden rumwälzt, wie wenn es Gott weiß, was für ein Foul gewesen wäre. Und ich finde einfach, das zeugt ein bisschen von Charakter. Eine Fehlentscheidung kann immer passieren. Klar, gebe ich dir recht, VAR. In dem Fall ist nun mal das Regelwerk so, aber ich finde die Reaktionen im Nachgang, vor allem von Maxi Arnold, finde ich ehrlicherweise ein bisschen beschämend. Trotzdem muss man sagen, was bei den Wolfsburgern ja immer so eine Sache ist, ich glaube, zum einen hätte denen der Dreier richtig gut zu Gesicht gestanden. Also das ist auf jeden Fall Fakt, weil sie diese Saison oft knappe Spiele hatten, vor allem gegen die Top-Mannschaften Leverkusen, Bayern.
Ja.
Wo du irgendwann mal ja, den nächsten Schritt gehen musst und dann eben einfach auch mal 3 Punkte einfahren musst. So war es jetzt wieder ein Spiel, wo du bis zum Ende hin ein Stück weit die letzten Minuten drum gebettelt hast, dass dann doch noch irgendwas passiert. Die Stuttgarter das dann entsprechend auch ausnutzen konnten. Und die Frage, wie lange geht das in Wolfsburg noch gut? Ich glaube, jetzt müsste es Bochum sein, oder?
Ja,
Kann das sein?
ist Bochum. Ja.
Bochum nächste Woche, wenn da wieder kein Dreier bei rausspringt, ja, dann wird es auch in Wolfsburg irgendwann ungemütlich, würde ich behaupten. Und die Stuttgarter im Gegenzug können sich natürlich auf die Fehlentscheidung ja beziehen. Trotzdem Moral gezeigt, einen Punkt geholt, aber für die Stuttgarter dann am Ende des Tages vielleicht einfach nur massiv ärgerlich, dass man eben in Unterzahl die letzte halbe Stunde spielen müsste.
Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, trotz 25 Minuten Überzahl, der VfB dann trotzdem immer noch 70% Ballbesitz, 18 Abschlüsse hinterher. Ne? Also, das war schon ordentlich. Aber du hast es auch angesprochen, was die Gegner angeht beim VfB. Du hast die Top 3 jetzt oben weggespielt aus 5 Spieltagen. Gut, dann hast du zu Hause gegen Frankfurt vorletzte Woche 2-1 verloren. In Kiel hast du gewonnen. Und ab jetzt gilt es, Punkte zu sammeln. Ne?
Absolut.
Gut, wollen wir das Topspiel hinten anstellen, Fabi, und direkt mit dem Sonntag erstmal weitermachen?
Ja, gerne.
Ich glaube, da. So, dann such dir eins aus, womit wollen wir weitermachen?
Ach, ja, dann fangen wir doch mit Kiel an, oder? Ich glaube, auch da verdienter Sieg, 4-2-Sieg für die Eintracht, wo ich einen sehr, sehr guten Igor Matanovic gesehen habe, der, glaube ich, gerade für solche Spiele der Eintracht sehr, sehr gut tut, als Stoßstürmer gegen eine Mannschaft, die tief steht. Was man Kiel nicht vorwerfen kann, sie haben gekämpft. Aber auch da, glaube ich, nach den 90 Minuten hat man gesehen, die Qualität ist noch nicht da, um auch der Eintracht zu Hause weh zu tun. Von daher verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt.
Und bei dem Spiel ein überragend aufgelegter Omar Marmoush, der jetzt momentan mit 6 Toren die Torschützenliste anführt. Ne? Also bei dem Spiel kaum zu halten gewesen. Ja, und die Frankfurter, Fabi, nach dem 3-3 unter der Woche, wo sie eine 3-1-Führung gegen, wen war es, gegen Pilsen noch verspielt haben, auch wieder ein Top-Spiel abgeliefert, wie bisher die letzten Wochen.
Nein,
Nein?
bin ich absolut nicht auf
Okay.
deiner Seite, weil ich sage, dass es einfach eine Kieler Mannschaft ist, die in der Bundesliga nicht mithalten kann und die Qualität so krass abweicht zu dem Rest der Liga, dass es für die Frankfurter eine durchschnittliche Leistung war, die gereicht hat, um 3 Punkte einzufahren.
Okay, können wir auch so festhalten, da ist dann wieder die Sache mit dem Pferd und so weiter, ne? Aber die Frankfurter werden da dann wahrscheinlich nächste Woche wieder alles voll raushauen gegen einen ihrer Lieblingsgegner, Fabi.
Das ist der Klassiker, vor allem dann auch noch zu Hause. Ich glaube, da gibt es 101%,
Ja.
die Frankfurter raushauen und dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Unter der Woche war es ja wirklich höchst ärgerlich, tatsächlich, wie man sich da angestellt hat gegen Pilsen. Am Ende glaube ich aber, dass gegen die Kieler jetzt auch am Wochenende brauchst du keine Glanzleistung, um die 3 Punkte zu empfehlen.
Denke ich auch. Gut, und den Abschluss des Spieltages, Sören, lieferte ein mega wildes Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem SV Werder Bremen, wo schon in der ersten Halbzeit, was hatten wir, 6 Tore gefallen waren.
Ja, für mich unerklärliche Leistung für der TSG Hoffenheim. Sie spielen führen nach 12 Minuten 3-0 und brechen dann nach der roten Karte ja, komplett ein. Wobei man auch sagen muss, wenn du 3-0 führst, musst du dann so die Notbremse ja, ziehen oder lässt es einfach laufen. Und dann nach der roten Karte war Werder Bremen die bessere Mannschaft. Für mich unerklärlich, dass obwohl du mit einer 3-0-Führung zu Hause, selbst wenn du nur 10 Mann auf dem Platz hast, so einbrichst. Wieder mal, glaube ich, ein Beweis dafür, dass es bei der TSG ja, sportlich nicht rund läuft und natürlich neben dem Platz ja nach wie vor nicht. Und die Bremer wurde es ja teilweise wirklich leicht gemacht, dieses Spiel zu drehen. Und ich habe eigentlich keine Erklärung dafür, wie man so ein Spiel aus der Hand geben kann. Ich meine, du warst ja großer Fan der TSG vor der Saison, Tobi. Vielleicht hast du da einen Erklärungsansatz, mit dem du auch Pellegrino Matarazzo helfen kannst. Ich habe ihn nicht. Und in dem Sinne, Glückwunsch nach Bremen. Ja, vielleicht mit das leichteste Spiel, was du nach dem 3-0 drehen kannst, gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die im Moment wirklich einen, ja, desolaten Eindruck einfach hinterlässt.
Ja. Also die Hoffenheimer, glaube ich, konnten ihr Glück nach 12 Minuten selber kaum fassen. Die sind ja quasi, die Bremer standen mehr oder weniger quasi noch gar nicht auf dem Platz, führen dann 3-0 nach 12 Minuten, zweimal Bülthalber, Loschek. Und jetzt alles an dieser roten Karte festzumachen, ich weiß nicht, wir reden hier von einer gestandenen Bundesligamannschaft, von, ich weiß es nicht, einer 13-0-Führung und dann kriegst du innerhalb von 5 Minuten schon das 3-2. Also echt bitter. Wie du die Tore kriegst, ist natürlich wieder passend für die TSG in dieser Saison. Dann dieses Ping-Pong-Tor im Fünfer, wo gefühlt alle auf dem Boden liegen und einer trifft den Ball dann und tritt Richtung Tor. Dann geht er rein. Ja, die Stay-Tore Kopfballtore, wo er komplett von 4 Hoffenheimern umgeben ist. Kann alles auch nicht sein. Jetzt nach 5 Spieltagen die Defensive, weiterhin das Problem, wie eigentlich schon seit Jahren bei der TSG, ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile am Trainer liegt. Ganz, ganz schwer zu sagen. Hat er jetzt wohl seine Endspiele bis zur Länderspielpause unter der Woche und jetzt am kommenden Wochenende dann noch gegen den VfB. Fabi, helf mir.
Ja, was heißt, ich habe es ja, glaube ich, vor 1-2 Wochen schon mal angedeutet, dass da irgendwas nicht stimmt. Irgendwo ist Sand im Getriebe. Ich glaube, das Miteinander, untereinander stimmt da auch nicht hundertprozentig. Ich bin, als ich die rote Karte gesehen habe, da bin ich voll bei dir, Sören. Ich finde es einfach nur saumäßig dumm. Einen absoluten Bärendienst. Dann bleib einfach weg. Es steht 3-0. Da musst du keine rote Karte riskieren. Dann hat das Spiel im Zweifel sehr wahrscheinlich einen anderen Spielverlauf. So muss man natürlich sagen, haben die Bremer das dann auch in Überzahl. Das musst du dann auch erstmal so hinbekommen, dass du das Spiel dann auch noch vor der Halbzeit ausgleichst und nach der Halbzeit dann einmal komplett drehst. Also großes Kompliment dafür. Aber am Ende war auch hier die Hoffenheimer wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, warum es überhaupt diese Wendung nehmen konnte, das Spiel mit der roten Karte. Und das ist einfach nur traurig und unterstützt aber tatsächlich, glaube ich, auch, was wir vor der Saison prognostiziert haben, dass es ganz, ganz schwierig wird dieses Jahr für die Hoffenheimer. Und wenn das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft nicht funktioniert, dieses permanente und andauernde Lamentieren, dann wird es eh schwierig. Und die Reißleine wird spätestens in der Länderspielpause gezogen, bin ich mir sicher.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass da teilweise die Transfers, die da ja, kurz vor Ende getätigt worden sind, auch ohne wirklich Sinn und Verstand getätigt worden sind. Wo finden wir noch jemanden? Wer kann defensiv? Wir hatten einigermaßen Namen vielleicht und bunt zusammengewürfelter Haufen, weil da hast ja jedes Wochenende eine neue Defensivreihe da auf dem Platz stehen. Ne? Also so kann es natürlich keine stabile Defensive zusammenspielen lassen.
No.
No. So, und dann das Spiel der Spiele. Samstagabend, Allianz Arena. Wir haben uns alle drauf gefreut. Und am Ende, muss ich persönlich sagen, war ich schon ein bisschen enttäuscht eigentlich vom Spiel. Ich habe mir da schon ein bisschen mehr Spektakel erwartet. Gerade auch von der Leverkusener Seite. Die ja von ihrem Spielansatz her schon überrascht haben, sage ich jetzt mal.
Fabi, ist dein Spiel.
Ach so. Ja, was soll ich sagen? Also ehrlicherweise vom Spiel selber, ich glaube, es war schon ein gutes Spiel, was man als Bundesliga nach außen in die Welt getragen hat, weil ich glaube, man merkt das dann schon, dass technisch unfassbar viel Qualität auf dem Platz stand, auf beiden Seiten. Gibt dir aber recht, vielleicht vom Spielverlauf her hätte es durchaus interessanter sein können. Vielleicht wäre es interessanter geworden in der zweiten Halbzeit, wenn die Bayern vielleicht einen tollen Führung gegangen wären und die Leverkusener hätten aufmachen müssen. So war es ein Spiel für mich als Bayern-Fan ärgerlich, dass es keine 3 Punkte gab, weil ich habe nur eine Mannschaft spielen gesehen. Kann man natürlich auch der Leverkusener Mannschaft zugute halten, dass sie den Punkt aus München entführt haben. Aber es war dann doch schon auch ein gewisser Fingerzeig, dass dieses Jahr der FC Bayern ein anderes Gesicht hat in der Art und Weise, wie sie sich definieren, wie sie vom System her auftreten. Und am Ende glaube ich, an der fehlenden Effizienz, glaube ich, ein bisschen gescheitert sind. Klar, es gab jetzt nicht viele Torchancen. Trotzdem auf der Bayern-Seite ein deutliches Plus, würde ich behaupten, und mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss hätte man durchaus auch in Führung gehen können. So, glaube ich, gehen beide Mannschaften auseinander. Die Bayern wissen, dass sie auch gegen eine Top-Mannschaft ihr System durchziehen können. Und die Leverkusener wissen, dass sie in der Defensive trotz den Auftritten an den ersten 5 Spieltagen eine gewisse Stabilität haben können. Darunter leidet aber ein bisschen das Offensivspiel, würde ich behaupten. Und da gilt es für die Leverkusener spätestens nach der Länderspielpause dran zu arbeiten. Und in Summe betrachtet, glaube ich, eher verlorene 2 Punkte für die Bayern. als ein gewonnener Punkt, so würde ich es ausdrücken.
Denke ich auch. Ja, die Offensivreihen der Leverkusener, beziehungsweise die Offensivspieler mit Grimaldo und Frimpong waren bei dem Spiel auf jeden Fall sehr gebunden in der Defensive, hat man da gemerkt. Und die Bayern agierten ja mit Gnabry auf der linken Seite und Davis, da war schon ordentlich Tempo. Ja, Guerrero etwas überraschend, rechter Verteidiger mal wieder gespielt. Und dann hatten wir ja alle wahrscheinlich auch damit gerechnet, gerade für die Defensive, dass Palinha vielleicht spielt. Und der saß mal wieder auf der Bank, Sören. Ist auch so ein kleines Rätsel momentan.
Ja, finde ich auch. Ich kann es mir nicht erklären. Auf der anderen Seite musst du sagen, dass das mit Pavlovic und Kimmich, finde ich persönlich, sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht ist Palinha ja dann, ja, wobei du hast Kimmich auf der Position eine defensivere Variante. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach noch nicht, ja, ist noch nicht zu 100% angekommen, so wie es Vincent Kompany ja haben möchte. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, Kompany kennt ihn bestens aus der Premier League. Er weiß, glaube ich, was er an dem Spieler hat. Seine Spiele werden sicherlich nicht noch kommen. Und ich glaube, das ist ja so, wenn du so einen Bayern-Kader hast und sagst, okay, hey, Palinha spielt nicht, dann zeugt das auf jeden Fall schon mal davon, dass sie die Qualität auch auf der Bank haben und das brauchst du für eine erfolgreiche Saison. Von daher würde ich das jetzt für ein Spiel noch nicht oder bei vermeintlichen ersten Topspiel, was Bayern einfach hatte, noch nicht so hochhängen.
Fabi, eventuell neue Start, 11 Chancen am Mittwoch, dann in England für Palinha. Wird ein bisschen rotiert, was meinst du?
Also ich glaube, dass das Thema vielleicht ein bisschen heißer gemacht wird, als es eigentlich ist, weil er vor kurzem auch ein Interview gegeben hat, dass er sich bestens akklimatisiert, dass er sich mehr und mehr zurechtfindet, dass er im Moment ja ein Stück weit das Problem hat, dass es eine sehr erfolgreiche Mannschaft ist, die einen ziemlich guten Start hingelegt hat. Du hast mit Pavlovic jemanden, der im Moment einfach starke Leistungen abliefert und es wenig Grund gibt, zumindest im Defensivverbund oder in der Zentrale, irgendwas zu tauschen. Trotzdem wird er seine Spiele bekommen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ob es jetzt am Mittwoch der Fall sein wird, kann ich mir gut vorstellen, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, wie gesagt, das Thema wird ein bisschen heißer gemacht, als es eigentlich ist. In Summe betrachtet, glaube ich, betrifft es ja nicht nur ihn. Wenn du jetzt gesehen hast, wer am Samstag alles von der Bank kam, war ein Thomas Müller. Gut, der mittlerweile wahrscheinlich eine andere Rolle auch spielt. Es war ein Leroy Sané, es war ein Kingsley Coman.
Ja.
Von dem Mathys Tel sprechen wir jetzt aktuell überhaupt gar nicht. Also da sitzen einige Spieler auf der Bank draußen, die mit Sicherheit auch bei vielen anderen Vereinen definitiv in der Anfangself stehen würden. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr oder kann dieses Jahr die große Stärke des FC Bayern sein, dass du den Kader hast, wo du viele Möglichkeiten hast, auch an Qualität nachzulegen. Und das hat man am Samstag eindrucksvoll, glaube ich, merken können. Wer zum Beispiel ein anderes Beispiel unglaublich positiv hervorsticht, ist Olise. Ich finde, dass die Ansätze, die er jetzt auch am Samstag gezeigt hat, gibt dem Mann nochmal 2, 3, 4 Wochen und er dann auch wirklich dieses Selbstvertrauen hat, auch mal im 16er das 1 zu 1 oder 1 gegen 1 zu suchen, vielleicht noch mehr Vertrauen in seinen Abschluss zu haben. Dann hast du da eine richtige Waffe auf der Außenbahn. Und in Summe betrachtet würde ich sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus, was da im Moment vom FC Bayern kommt.
Hat ja auch die Chance beim Freistoß, ne, die er da aufs Tornetz gesetzt hatte. Wer bei dem Spiel ein bisschen in der Luft hing, ein bisschen untergegangen ist, keine Zuspiele wirklich gekriegt hat, war Harry Kane Sören.
Ja, stimmt. Vielleicht kann man es so auf der anderen Seite sagen, Leverkusen hat es gut gelöst gegen ihn. Ja, auch da, klar, kannst du sagen, er hat kein Tor geschossen, aber er wird Tore schießen, sie werden ihn besser ins Spiel bekommen dann. Es war jetzt ein Spiel und ich glaube, klar, du kannst immer irgendwie hier einen Spieler rausnehmen, der vielleicht nicht so einen guten Tag hatte. Aber ich glaube, er hat in dieser Saison schon bewiesen, dass er nicht viele Abschlüsse braucht, um Tore zu schießen. Klar, er ist jetzt gegen Leverkusen nicht in die Zehn gekommen, aber ja, auch ein Thema, wie Fabi es so schön gesagt hat, was man nicht zu hoch hängen muss.
Okay. Und dann Fabi noch vielleicht zuletzt nochmal. Wir haben wochenlang, schon letzte Saison, oft genug über die Defensive der Bayern gesprochen. Sah mal wieder sehr stabil aus. Kim und Upamecano haben es, Kim war es, glaube ich, hinterher im Interview, hat es auch selbst gesagt, dass ihm die Spielweise deutlich angenehmer ist als noch letztes Jahr unter Thomas Tuchel. Das hohe Pressing, sagt er, passt perfekt für ihn. Teilweise ja kurz nur hinter der Mittellinie gestanden, ne? Gar nicht so tief gestanden. Wenig eigentlich, bis gar nichts zugelassen gegen Boniface und Co.
Also ich glaube halt einfach, dass es im Kollektiv dieses Jahr besser funktioniert und das macht es natürlich für die Viererkette, speziell für die Innenverteidiger auch nochmal ein Stück weit einfacher. Wenn man sieht, wie die ganze Mannschaft ins Gegenpressing geht, wie die Mannschaft die Wege nach hinten sucht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel im Moment, dass sich eben auch die Innenverteidiger ein bisschen wohler fühlen. Und im Moment geht die Taktik auf. Es wird mit Sicherheit auch andere Spiele geben, wo man von der Grundordnung her anders agieren wird. Vor allem dann Champions League, wenn dann der ein oder andere größere Gegner kommt. Und von daher glaube ich, für den Moment ist es, glaube ich, einfach Woche für Woche so, dass die Jungs sich Sicherheit und Selbstvertrauen aneignen und entsprechend gut dastehen.
Ja, denke auch. Und das Duell der beiden Shooting Stars, wer hat's gewonnen, Musiala oder Wirtz? Oder kann man es nicht so wirklich sagen?
Ja, wenn du, also es ging definitiv mehr von Musiala aus, aber ja, es sind zwei, ich glaube, wir deutschen Fußballfans können froh sein, dass wir die beiden haben. Es sind unfassbare Spieler, mit einem leichten Vorteil, glaube ich, an diesem Wochenende für Musiala.
Denke auch. Und die Vertragsverlängerung, Fabi, was man so raushört, sollte ja vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk schon werden können, ne?
Eventuell. Wie hat es Company gesagt, das wird innerhalb der Familie geregelt. Ich glaube, Gespräche laufen. Ob es was wird, bleibt abzuwarten. Ich glaube, du musst richtig tief in die Tasche greifen. Du musst viel bieten können für ihn, dass er die Verlängerung wirklich in Betracht zieht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass es wahrscheinlich nur ein, zwei Vereine auf der Welt gibt, die da dazwischen grätschen können. Real oder vielleicht City wären die einzigen beiden Mannschaften. Und ich glaube, die Chancen stehen gut. Allerdings gibt es einige Hausaufgaben, die der Verein dahingehend, glaube ich, zu erledigen hat.
Sehr schöne Schlussworte. Super. Gut, dann machen wir weiter noch mit unserem anderen Thema der zweiten Liga. Und da grüßt mal wieder die Fortuna weiterhin von der Spitze. Auch jetzt am Wochenende die Fortuna beim Angstgegner in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer getroffen und gewonnen. Weiterhin hinter der Fortuna der FC Magdeburg, auch weiterhin auf der Überholspur, 2:1 in Darmstadt. Ist, glaube ich, so mit das Überraschungsteam der zweiten Liga. Und dann haben wir noch ein Überraschungsteam, Sören, was am Sonntag in Köln zu Gast war.
Ja, der KSC, der, ja, was will man sagen, wenn du 4-4 gegen Köln spielst mit dem Spielverlauf und ein Spiel ja dann auch nach dem 3-0 Rückstand im Prinzip zum 4-4 drehst, ja, bist du eine Mannschaft, die zu Recht dann eben auch oben steht. Und aus Kölner Sicht muss man sagen, wie schon davor die Woche gegen Fortuna, ja, vermeintlich sicher geglaubten Sieg, sage ich mal, abgeschenkt. Das muss man sich vorwerfen lassen, dass man definitiv 6 Punkte gehabt hätte. Und für den KSC geht es weiter. Christian Eichner macht einen klasse Job, finde ich, in Karlsruhe. Bist voll dabei im Aufstiegsgeschäft. Hätte man vor der Saison ja auch nicht unbedingt gedacht. Von daher sicherlich ein Wochenende, mit dem man zufrieden sein muss in Karlsruhe.
Zufrieden sein werden zwei andere Schwergewichte in der Liga, Fabi, mit ihren Partien am Wochenende wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich spreche da den HSV und vor allem die Hertha an.
Ja, wow, was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen HSV Platz 8 jetzt gerade aktuell, oder? Kann das sein?
6.
6 sogar?
Ja, 12 Punkte.
Ja, gut, am Ende des Tages habe ich es dieses Wochenende ehrlicherweise nicht so wirklich verfolgt, aber die Ergebnisse sieht man natürlich dann trotzdem. Heimspiele, zweite Liga, wenn du aufsteigen willst, sind genau die Dinger, die du eigentlich gewinnen musst. Jetzt war eine Mannschaft aus Paderborn zu Gast, die du eigentlich im Kreuz haben solltest. Ich habe am Wochenende auch mal die Aufstellung angeschaut, hier mit der Doppelspitze, Glatze, Selke. Beide gestochen, aber irgendwie am Ende des Tages musst du mal gucken, dass du auch dreifach punktest. Und Woche für Woche ist es ein Bangen und ein Zittern beim HSV. Und ich weiß nicht, inwiefern noch lange Ruhe sein wird in einer gewissen Hinsicht, bevor es dann wieder in eine Richtung umschlägt, die keiner in dem Verein haben will.
Richtig. Ja, die Stimmung war kurz vorm Kippen, aber Gott sei Dank, der FC Schalke hat nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen, trotz 0-1 Rückstand noch die Partie in Münster gerät, weil das Samstagabend Topspiel, Doppelpack von, wer war es, Musa Sylla, ganz, ganz wichtige 3 Punkte für die Schalke, um zumindest erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
Ja, das ist das einzige Wort Ruhe. Die tut Schalke sehr gut. Fairerweise muss man auch sagen, okay, du musst erstmal Münster gewinnen in der zweiten Liga, wenn man es ganz tief stapeln will. Aber Münster ist auch nicht auf dem Niveau. Ja, oder man muss gegen Münster gewinnen, wenn du in der zweiten Liga gutes Team sein willst. Das haben sie gemacht. Spannend wird es jetzt wahrscheinlich auch wirklich sein, wer der Trainer wird. Ob wirklich die große Lösung mit Raul kommt. Aber ja, es geht nach wie vor drunter und drüber. Die Mannschaft ist noch, finde ich, keine gute Zweitligamannschaft, um wirklich die Top 3 nochmal anzugreifen. Sind weit davon entfernt, glaube ich, in dieser Saison oder stand jetzt in dieser Saison nochmal ein Wörtchen mitzusprechen da bei den Top 3.
Gut, und dann kommen wir noch zum Gewinner des Spieltages. Kommen ja auch einige in Frage. Wen habt ihr da?
Für mich ganz langweilig, der FC St. Pauli.
Okay.
Wäre auch mein Tipp gewesen, aber dann schwenke ich kurzfristig um auf Werder Bremen und vor allem Jens Dage.
Oh, sehr kreativ, auch nicht schlecht. Dann gehe ich mit Omar Marmoush,
Auch ein
der
Trainer,
momentan
okay.
auch einen Lauf hat. So, komm,
Könnte
wir
was
lassen
für
noch
Dortmund
kurz.
werden, oder?
Ja, ich glaube, da wird eher England. Da wird nächstes Jahr wieder das Portemonnaie aufgemacht und die Frankfurter können sich da über einige Millionen wahrscheinlich freuen. Komm, lass uns auch kurz über die Champions League Woche, Europacup-Spiele fliegen. Fabi, der VfB zu Hause gegen Prag.
2-0.
So, ein BVB daheim gegen Celtic.
Boah, das wird ein Kracher, auf jeden Fall stimmungstechnisch, aber ich gehe mit dem BVB 3-1.
Okay. Fabi, Leverkusen hat die AC Milan zu Gast.
1-1.
1-1, okay. Und dann noch ein Topspiel für dich, Sören, Arsenal PSG.
Ja, definitiv ein Topspiel. Ich sage 1 zu 2.
1 zu 2,
Ui.
gut. Gut. Und dann auch noch ein richtig klasse Spiel. Am Mittwoch können wir uns auch alle drauf freuen. Donnerstag ist der Feiertag. RB gegen Juve, Fabi.
Das ist tatsächlich ein schwieriges Spiel, aber ich gehe 1-0 Leipzig.
Okay, und jetzt habe ich eigentlich falsch rum gemacht, aber dann würde ich beide Ergebnisse von euch hören. Kommen Sie in Aston Villa, die Bayern zu Gast.
Ja, München gewinnt auf jeden Fall 2-1.
Ah, komm, Fabi, darfst du auch noch mal einen.
1-3.
1-3. Gut, dann mache ich die Europacup, TSG zu Hause
Neu.
gegen Kiew. Glaube ich nicht, dass die TSG da gewinnen wird. 2-1 Niederlage. So, dann ganz heißes Spiel, wo es wahrscheinlich auch rund ums Stadion wieder zur Sache gehen wird, leider. Die SGE bei Beşiktaş
Boah.
wird ein Hexenkessel sein, gehe ich mit einem Unentschieden. 2-2. Und dann haben wir noch die Premiere der Heidenheimer zu Hause gegen Ljubljana. Da gehe ich mit einem 2-1 für die Heidenheimer.
Na, guck mal,
Und
das wäre doch gar
dann
nicht so schlecht für die deutschen Vereine dann.
kann man, glaube ich, ganz gut mit leben mit unseren Tipps, denke ich mal. Ne? Gut, eine ereignisreiche Europacup-Woche steht uns dann bevor. In den nächsten Tagen sind wir auf jeden Fall gut versorgt und wir hören uns dann, so Gott will, wieder am nächsten Montag.
So machen wir es.
So sieht's
Tschüss.
aus. Schöne Woche, schöne kurze Woche vor allem
Genau.
an alle, die den Brückentag haben.
Macht es gut.
Servus. Tschüss.